Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, als Lesung hören wir heute auf 2. Mose 14, die Verse 13 und 14. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ihr dürft euch zum Gebet erheben. Wunderbarer Vater, für diese Zusage, dass du für uns kämpfen wirst und wir brauchen nur ruhig sein. Schenke uns dieses Vertrauen und die Zuversicht, ja, dir alles vor deinen Thron zu legen und wissen, du bist der starke Gott. Wir dürfen ja unter deinem Schirm bleiben. Ja, wir dürfen uns da geborgen fühlen, Zuflucht suchen und in Zeiten der Angst und Not uns auf ja, deinen göttlichen Schutz berufen. Und auch hier in erster Linie lege ich dir unsere Gemeinde hin. Du siehst alle ja, Kämpfe von außen auf uns einprallen. Ja, zeige auch hier deine Allmacht, denn der Widersacher ja, greift uns seit Jahren an. Und wir wissen aber, du bist der Herr in unserer Gemeinde und lässt nichts zu, was du nicht willst. Unsere alten, kranken, psychisch angeschlagenen, aber auch unsere verfolgten Geschwister legen wir dir hin, ja, und bitten dich um deine Gnade, um Durchtragen und um Kraft. Und auch für den heutigen Prediger, unseren Bruder Michael Höher, beten wir, dass du ihn durch die Predigt durchträgst, ihm Kraft und Mut für die Auslegung ja, deines Wortes schenkst und unsere Herzen jetzt schon auf das Gesprochene vorbereitest. Dir sei alle Ehre, Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und euch einladen, mit mir gemeinsam ein Thema anzuschauen. Und dieses Thema lautet: In Gottes Nähe geborgen oder in Gott geborgen. Ich weiß nicht, was für Gedanken durch Ihren Kopf gehen, wenn Sie diesen Begriff Geborgenheit hören, in einer Zeit, in der wir meines Erachtens immer weniger diese Geborgenheit erleben und erfahren. Und zwar aus dem Grund heraus schon allein, dass wir einfach durch die Informationen von vielen Krisenherden in dieser Welt hören und wir den Eindruck haben, Dinge kommen auch immer stärker und immer näher auf uns zu. Da kann einem schon manchmal Angst und Bange werden. Aber das ist nur die Weltpolitik auf der einen Seite. Die andere Seite ist die, dass wir auch in einer Zeit leben, in der wir auch in unserem privaten Umfeld unter Druck geraten und alles andere als Geborgenheit erfahren. Wie viele Menschen habe ich schon erlebt und erfahren und gesprochen mit ihnen, die klipp und klar sagen, ich habe in meinem Leben nie Geborgenheit erlebt. Ich kann mich gut entsinnen an eine Aussage eines jungen Mannes, der seinen noch relativ jungen Vater mitbeerdigte und am Grab stand und sagte: Papa, jetzt bist du weg, wie du immer weg warst. Da war wenig Geborgenheit. Da war Abwesenheit. Man wurde versorgt, rein äußerlich, aber Geborgenheit. Und da merken wir, dass bei allen Bemühungen, die da sind, und ich möchte nur so einige wenige Akzente setzen, um dann auf das eigentliche Zentrum durch Gottes Wort zu kommen, dass wir in unserer Gesellschaft versuchen, mehr Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen. Ich will nur Zahlen nennen, die für mich schon famos sind. 1970, da war so die Phase, wo ich anfing, zum ersten Mal Auto zu fahren, und natürlich stolz war darauf. Damals war es noch so, dass ca. 20.000, genau 19.193 Tote im Verkehr, im täglichen Verkehr der Fall waren. In einem Jahr. Und damals war weniger Verkehr wie heute. 2021 war die Zahl der Todesopfer im Verkehr 2562. Wir merken, ein Vielfaches weniger durch Airbag, durch, ersparen wir uns die Dinge. Aber die zeigen einfach, man versucht, Sicherheit, Geborgenheit zu vermitteln, dass ich auch in den vier Wänden meines Autos einigermaßen sicher bin. Auch durch andere Dinge, Vorsorgeuntersuchungen, Sie kennen das alles. Und da merken Sie auch diesen tiefen Wunsch, den ich auch habe, Geborgenheit zu erleben. Und nicht ein Unsicherheitsfaktor nach dem anderen. Und da werden wir heute uns mit einem Mann beschäftigen, der einen Psalm geschrieben hat, Psalm 27. Ein Mann, in Kurzbeschreibung für die, die ihn vielleicht nicht gut kennen, der als letzter Sohn einer Familie so abseits war, als es um die Frage ging, ein hohes Amt einzunehmen. Er war noch auf dem Feld, er hat damals die Schafe gehütet. Und dort Gott hat ihm auch die Gnade geschenkt, dann den Psalm 23 zu schreiben, das Zentralwort, das sogar weltweit eines der bekanntesten und wichtigsten Worte ist, das am meisten zitiert wird, der Herr ist mein Hirte. Dass selbst Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, sagen, das ist für sie eines der wichtigsten Worte der Weltliteratur. Atheisten, aber das ist ihnen doch wichtig, der Herr ist mein Hirte, obwohl sie keinen Bezug zu dem Hirten haben. Und dieser Mann, dieser David, war auf dem Felde und seine Brüder standen vor Samuel und es ging um die Frage, wer wird König, Nachfolger von einem König, der abgesetzt wird, von Gottes Seite her gesehen. Und er war nicht im Gesichtsfeld. Als dann die 7 Söhne, die vorher schon aufgezeigt wurden und dann dem Samuel vorgestellt wurden, abgelehnt wurden, sagte, das ist keiner von denen, habt ihr nicht noch einen anderen Sohn? Und dann kam eben der David und er wurde vom Schafhirten zum König. Und da sollte man doch meinen, solch eine Persönlichkeit, die jetzt alle Möglichkeiten hat, sämtliche Ressourcen zu nutzen, um Sicherheit zu bekommen, um Geborgenheit zu kriegen, der mit einem Fingerschnips sagen konnte, ihr geht es dorthin und könnt den und denjenigen ins Gefängnis stecken. Oder sogar noch einen Schritt weiter gehen und beseitigen. Und genau dieser Mann sucht die Geborgenheit bei Gott. Ein Mann, der eigentlich Autonomie verkörpert. Ich bin doch der Chef. Ich habe doch alle Möglichkeiten. Und der Mann schreibt diesen Psalm 27, den ich jetzt einfach mal vorlesen möchte, diese 14 Verse, die in diesem Psalm stehen. Da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind, so will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel und will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. In Gottes Nähe geborgen, so hatte ich angedeutet, ist das Thema, das uns heute beschäftigen wird. Und wir wollen nun Schritte gehen, um diesem Thema gerecht zu werden. Zunächst einmal, wenn wir diesen Begriff Geborgenheit nehmen, dann ist es, wenn man ein Lexikon nimmt und darüber nachliest, folgende Erklärung: Mit dem Ausdruck Geborgenheit wird ein Zustand des Sicherheits- und Wohlgefühls beschrieben. Geborgenheit ist mehr als nur Sicherheit, Schutz und Unverletzbarkeit. Geborgenheit symbolisiert auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden. Es ist sogar so, dass in der Literatur von Fachleuten gesagt wird, dieser Begriff ist eigentlich unübersetzbar. Und er ist interessanterweise eines der wertvollsten Worte im wahrsten Sinn des Wortes. Es kam 2004 bei einem Wettbewerb auf Platz 2, eines der schönsten Worte, die wir kennen und letztlich gesehen auch ein Stück Sehnsucht damit verbunden ist. So viel zum Begriff Geborgenheit. Sehnsucht nach Geborgenheit ist ein ganz normales Empfinden. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, es hört sich ein bisschen heresäisch an, wenn man sowas sagt. Wer diese Sehnsucht, diesen Wunsch nach Geborgenheit nicht hat, zeigt für mich krankhaftes Verhalten. Also ist unnormal. Geborgenheit ist ein Grundbedürfnis, das in die Schöpfung hineingelegt wurde und wir dankbar dafür sein dürfen. Und auch verschiedene Psalmworte sprechen das sehr deutlich aus. Psalm 26, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und Ort, da deine Ehre wohnt, da bin ich in deiner Nähe und da, wo du bist. Und das will damit der Psalmist zum Ausdruck bringen, ist Geborgenheit. Oder Psalm 84, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses als wohnen in den Zelten der Frevler. Nur bei dir, Gott, bekomme ich die Geborgenheit. Noch einmal, David, eigentlich eine Persönlichkeit, die selber für Sicherheit sorgen konnte, aufgrund seiner Macht, die er hatte als König. Und die hat er da schon, als er diesen Psalm schrieb, Jahrzehnte. Nicht erst ein paar Monate oder wenige Jahre, sondern er war es gewohnt, König zu sein und auch ein Stück weit die Macht nutzen zu können, die damit verbunden war. Und was sagt dieser Mann? Schlicht und einfach, bei David ging es darum, in der Nähe Gottes, im Tempel Gottes, da, wo die Gegenwart Gottes sicher war, seine Nähe zu suchen. David wollte einfach dort sein. Deshalb auch in diesem Psalm 27, dass er die Städte Gottes, seinen Tempel oder damals noch die Stiftshütte liebt von ganzem Herzen. Da war Gottes Gegenwart sicher. Dort in der Stiftshütte und im späteren Tempel, der ja von seinem Sohn Salomo dann gebaut wurde. Das war ihm bewusst, nur dort kann ich diese Geborgenheit, diese Sicherheit erleben, wenn ich in seiner Nähe bin. Heute, gemeintlich gesehen, ist es anders. Wir wissen, dass wir nicht an irgendein Gebäude gebunden sind. Nicht nur hier in diesem Gottesdiensthaus ist Gottes Gegenwart, Gott sei Dank, nicht nur, sondern auch da, wo wir zu Hause wohnen, wo wir laufen, sind, Auto fahren oder was auch immer machen. Gott ist da durch seinen Heiligen Geist. Auch in uns, oder Petrus sagt sogar, 1. Petrus 2, Vers 5, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir merken, wir dürfen diese Geborgenheit in Christus erfahren. Und desto mehr er durch seinen Geist in uns zum Zuge kommt, desto näher wir da dran sind, desto mehr werden wir auch diese Geborgenheit erleben. Wir wollen nun einige Schritte miteinander gehen, um diesem Anliegen Davids einmal auf die Spur zu kommen. Der erste Schritt, der uns heute Morgen beschäftigen wird, lautet: Davids Sehnsucht zielt auf den Herrn, nicht auf menschliche Absicherung. Eindeutig. Er sagt nicht, weil ich die Ressourcen habe, weil ich die Möglichkeit habe, hier irgendwelche Teams aufzustellen, die um meine Sicherheit bemüht sind und dafür sorgen, sondern er sucht die Sicherheit, die Geborgenheit nur bei diesem einen Herrn, der sein Herr ist. Das lag David am Herzen, das auch zu bekennen. Das war für ihn der Höhepunkt seines Lebens, dass er bei ihm sein durfte. Und für mich ist daraus die Frage erwachsen, wo ist unser Zuhause? Ist auch bei uns der Herr die Quelle, bei der wir Sicherheit und Ruhe suchen? Jesus sagt schon in seiner Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Desto näher wir bei Jesus sind, desto mehr wir diese Gegenwart Gottes suchen und sagen, Herr, du bist der Einzige, der mein Leben befrieden kann, der mein Leben Geborgenheit schenken kann, desto mehr werden wir auch diese innere Stille erfahren. In 2. Mose 25 empfiehlt schon Mose, durch Gottes Auftrag dem Volke, zeigt uns den Wunsch nach dieser Nähe Gottes, die einfach einzigartig ist. Sucht sie in meiner Nähe durch die Gewissheit, dass ich gerade in der Stiftshütte meine Nähe euch vermittle. Das ist das, was ein David oder eine Maria in der Nähe Jesu wollte. Deshalb saß sie ihm zu Füßen, weil sie wusste, nur bei ihm in seiner Nähe kann ich diese Gewissheit, diese Sehnsucht gestillt bekommen, dass ich Geborgenheit und Sicherheit habe. Der zweite Gedanke, der uns beschäftigen soll, der zweite Schritt, Davids Sehnsucht hat einen Grund. Zunächst einmal, dass das Heiligtum für Gott eben der schönste Ort ist, hängt er damit zusammen, dass wir uns auch dessen bewusst sein dürfen, dass er deshalb diesen Ort der Gegenwart Gottes im Heiligtum suchte. Deshalb war es ihm wichtig, das hier auch in diesem Text zu formulieren. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Vor wem? Es gibt keinen Grund, weil ich weiß, ich bin in Gott geborgen für Zeit und Ewigkeit und darf wissen, dass er der Herr ist, der uns unendlich reich macht. Einige Bibelstellen, die uns auch das noch einmal unterstreichen, dass wir eben in dieser Gegenwart Gottes seine Hilfe und seine Geborgenheit erfahren dürfen. Da heißt es in 1. Johannes 1, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Deshalb brauchen wir Gemeinschaft auch unter Christen, dass wir uns gegenseitig stärken dürfen, darauf hinweisen dürfen, in Jesus und bei ihm habe ich die Sicherheit und diese Geborgenheit, die ich brauche. Oder Psalm 122, wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben, die bei dir sind. Oder Hebräer 10, und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, der Tag seiner Wiederkunft. Denn wir werden in dieser Phase der Endzeit, wenn wir auf das Kommen Jesu zugehen, zur Entrückung seiner Gemeinde, erleben, wie das Drumherum sich immer mehr von dem lebendigen Gott trennt, was wir ja auch gerade in dieser Welt erleben. Dass ein Kampf gegen die Wahrheit, die in Jesus Christus sichtbar wird, eindeutig ist. Und sich dessen bewusst zu sein, dass wir da umso mehr die Gemeinschaft, die Versammlung brauchen, um diese Gegenwart Gottes erleben zu können und damit auch diese Geborgenheit und Sicherheit, ist ein Geschenk, wenn wir heute nach Hause gehen dürfen oder denen, die vor dem Bildschirm sitzen, dass sie wissen dürfen, dass diese Gegenwart Gottes uns zugesichert wird und wir durchs Lesen des Wortes Gottes, durch Besuchen von Gottesdiensten genau das erleben dürfen. Davids Sehnsucht hat einen Grund, weil er sie nur dort bekommen kann und es wichtig ist. Warum, wozu? Warum ist das so wichtig? Wir werden uns einige Punkte dazu mal anschauen. Er hat Sehnsucht nach den Lieblichkeiten Gottes. Ich weiß, dieser Begriff Lieblichkeit ist heute nicht mehr modern, aber man muss ja nicht alles, was modern ist, als das einzig Wahre ansehen, sondern auch mal zu den Quellen zurückkommen, die von der Schrift her gesehen uns gegeben werden. Warum? Ich möchte uns dazu zwei Antworten geben. Warum David diesen Ort der Gegenwart Gottes im Heiligtum gesucht hat und das als Zielsetzung sieht, die sein Leben total verändert hat und ihm auch als König, obwohl er nochmal eine eigentlich von seiner Person autonome Person sein kann und auch von der Persönlichkeit eine sehr straffe Persönlichkeit war, doch diesen Ort suchte. Das Erste, auf das ich hinweisen möchte, ist, er hat den Brandopferaltar dort erlebt. Und er wusste ganz genau, das Blut der Lämmer, das dort gebracht wird, bringt Vergebung. Deshalb wurden die Lämmer geopfert. Für uns neutestamentlich, Johannes 1, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ein einmaliges Opfer. Nicht tausende von Opfern, die später ein Salomo zum Beispiel geopfert hat, wo dann die Priester teilweise im Blut standen. So viele tausende von Lämmer haben sie geopfert bei der Einweihung des Tempels. David war sich bewusst, das Blut der Lämmer, die am Brandopferaltar gebracht wurden, waren die Gewissheit, dass meine Sünde vergeben war. Und er wusste um die Sünde in seinem Leben. Da können wir viele Psalmen nachlesen, die das bestätigen, wie ihm das wichtig war, das auch zu bekennen. Wo er sagen konnte, wohl dem seine Übertretungen vergeben sind. Er wusste um die Not und nicht nur Ehebruch, auch andere Dinge, bis zum Schluss seines Lebens, wo er seinem Sohn Salomo noch Dinge mitgeteilt hat, was er noch machen soll, wenn er tot ist, dem eins auswischen und dem eins auswischen, das zurückzahlen und so weiter. Das war bis ins Alter hinein manche Dinge, die Vergebung bedurften. Oder auch eben der goldene Altar im Heiligtum. Dort ist Gottes Gnade und Gottes Liebe sichtbar gewesen. Dort strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Das waren die beiden Hauptgründe, dass wir auf der einen Seite die vergebende Gnade Gottes erleben dürfen im Brandopfer, heute durch das Kreuz, das das Symbol unseres Glaubens ist. Und deshalb hängt auch hier ein Kreuz, weil wir wissen, da ist der Kyrios Jesus Christus ein für alle Mal für die Schuld dieser Welt gestorben und jeder, der es annimmt, darf diese Vergebung ganz persönlich erleben und erfahren. Oder eben auch die Tatsache, dass wir die Heiligkeit und Größe Gottes erleben dürfen im Heiligtum. Wenn man die Bundesleiter anschaut, ein wunderbarer Schmuck, der dort stand. Wenn man den Sühnedeckel ansieht, der auf dieser Bundeslade war, aus reinem Gold, wunderschön geformt. Ein Synonym dafür, wie heilig und wie groß der Herr ist, aber seine Gnade über allem steht. Das vermittelt Trost, Fülle und Sicherheit. Diese Zielsetzung haben, die Wege Gottes zu verstehen, nachzuvollziehen, warum Gott manches getan hat oder auch in Zukunft tut. Psalm 77 sagt uns, und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Das war ihm wichtig, dort darüber nachzudenken, was Gott getan hat, auch für dich und für mich. Dass wir wissen dürfen, wir sind geborgen ein für allemal in ihm. Die Wege Gottes zu verstehen, auch wenn wir manches vielleicht nicht nachvollziehen können. Wir hatten gestern noch einen Besuch, wo es auch um Führung ging, wo manches unverständlich war. Und bis zum heutigen Tage, obwohl schon Jahre her ist, immer noch unverständlich ist. Gott hat es zugelassen. Aber dazu wissen, Gott geht in Jesus Christus einen guten Weg, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Auch wenn wir manches auch in unserem persönlichen Leben nicht nachvollziehen können, warum manches so ist, wie es ist oder geworden ist. Zu wissen, ich darf hingehen zum Thron Gottes, zum Brandopferaltar auf der einen Seite, aber auch dann zum goldenen Altar, um zu verstehen, Herr, erbarm dich meiner, gib mir Frieden über den Wegen, die ich vielleicht nicht verstehe, aber ich weiß, du gehst einen guten Weg mit mir. Wir kommen zum dritten Punkt. Davids Sehnsucht entspringt einem Entschluss. Und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Wir können nicht nach Hause gehen und zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja, jetzt ist ja alles klar. Es wird so global eben dieser Friede Gottes, diese Geborgenheit, diese Sicherheit Gottes ausgegossen über jeden. Ob er will oder nicht. Nein. David wollte in dieser Gegenwart Gottes leben und die Sicherheit und die Geborgenheit dadurch erfahren. Wir haben Vers 4 gelesen, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das war David, das war sein Sinnen, seine Zielsetzung, ganz persönlich. Das heißt, wir merken bei David, es ist ein Entschluss, den er gefasst hat. Und genauso erwartet der Herr von uns einen Entschluss, dass ich diese Geborgenheit, diese Sicherheit bei ihm bekomme. Und die kann ich nur bekommen, wenn ich es wirklich auch will. Jesus hat nicht umsonst die Kranken durchweg gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich denke da an eine Person. Im Johannesevangelium wird er beschrieben, eine, der am Teich Bethesda lag und wartete darauf, dass das Wasser von einem Engel berührt wird und als erster dann eventuell in den Teich reinkommt und gesund wird. Was ja geschah, immer wieder. Nur es war für ihn natürlich schwierig, als Gelähmter dorthin zu kommen und er lag schon Jahre dort, 38 Jahre war schon krank, gelähmt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Hoffnung fast schon vorbei war. Und dann fragt ihn auch Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Er ging ja zu ihm hin. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich als Prediger, als Pastor zu einem Besuch gehe, zu einem Kranken, der schwer krank ist, und ihn fragen würde, was willst du, dass ich dir tun soll, dann würde er vielleicht denken, hat er höher nicht alle Tassen im Schrank, ich will gesund werden, ja? Ist er irgendwo daneben, weiß er nicht, was in meinem Leben abgeht, dass ich irgendwo danach mich sehne, dass endlich meine Lösung da ist. Ist ja auch interessant, was dieser Kranke sagt. Wissen Sie, was dieser Mann geantwortet hat? Er hat nicht gesagt, ich will gesund werden, sondern ich habe keinen Menschen. Das war sein Problem. Keine Menschen zu haben, der mir hilft. Und da merken wir, diese Sehnsucht, bei Gott Antworten zu bekommen, auf der einen Seite, aber auch den Entschluss zu fassen, Herr, ich möchte die Geborgenheit, die du gibst, in meinem Leben. Deshalb möchte ich bleiben in diesem Hause des Herrn. Das hätte ich gern. Das war sein Wunsch. Bei Saul war das anders. Um das in aller Deutlichkeit zu sagen, bei Saul war es so, dass er nicht die Gegenwart Gottes suchte, die Geborgenheit bei Gott, die Sicherheit bei ihm, sondern er suchte eigene Ehre. 1. Samuel 15. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen wäre, um sich ein Siegeszeichen aufzurichten. Das er dann aufgerichtet hatte. Ja? Das war sein Sinnen. Völlig anders wie bei David. Er suchte die Gegenwart Gottes. Und wenn wir diese beiden Wege sehen, geht es um mich, um meine Ehre oder geht es darum, dass ich diesem Herrn näher komme, dass eine Herzensbeziehung wird, die mein Leben total verändert. Das ist die Frage. Und ich möchte uns diese Frage mitgeben. Die Frage kann nur jeder selber beantworten. Was will ich? Die Frage nach dem Ich will, die Gegenwart Gottes erleben, ich will die Geborgenheit und Sicherheit in Jesus. Will ich sie wirklich oder suche ich wie ein Saul einfach nur Ehre zu haben in dieser Welt? Und das muss man sagen, die vergeht. Vielleicht schneller als man denkt. Rückzug. Ich bitte uns, dass ihr die Motive einfach mal prüft. Wie sehen die aus? Wir kommen zum vierten und letzten Gedanken, der uns heute Morgen beschäftigen soll. Davids Sehnsucht ist ein Vorbild für uns. Das sollte als Ergebnis auch für uns wichtig sein und klar sein. Regelmäßige Besuche im Gotteshaus waren für David keine Frage. Das war für ihn ein Faktum, das gehört dazu. Warum? Weil es ein Ort der Wiederherstellung ist. Davids Buße zum Beispiel nach dem Ehebruch oder nach der Volkszählung. Wir denken, das ist auch nichts Besonderes. Volkszählung ist aber Schönes, aber ihm war klar, es wird von Gott klipp und klar gesagt, keine Volkszählung zu vollziehen. Und was für ein Leid hat er durch diesen Beschluss über das Volk Israel gebracht? Fürchterliche Not. Dann konnte er nur sagen, 2. Samuel 24, siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Ich habe die Missetat getan. Ich bin schuldig, dass wir unseren Namen einsetzen können und ehrlich sagen können, ich, Michael Höher, da könnt ihr eure Namen einsetzen, ich habe da und da mich schuldig gemacht und danke, dass du ein Gott bist, der vergibt. Da brauchen wir uns nicht zu rechtfertigen, warum wir bestimmte Dinge getan haben. Da hat er sicherlich Gründe gehabt zu sagen, ich habe eine Volkszählung vollzogen, damit das Volk weiß, wie stark wir sind. Wäre ein Argument gewesen. Wie viele Soldaten da und dort sind. All diese Sachen wären mit Sicherheit als Begründung gut gewesen. Und ich denke, dass wir auch da manche Einfälle gehabt hätten, um das zu erklären, dass es notwendig war, nach unseres Erachtens das und das zu machen. Das ist auch heute, auch in christlichen Kreisen, in Gemeinden und Gottesdiensten, dass man versucht, durch irgendwelche Schachzüge Gemeinde zu bauen. Sobald der Gemeindebau geschieht außerhalb dieses Wortes Gottes, dann haben wir ein Problem. Es kann zwar sein, dass die Massen strömen, aber ob das die Massen sind, die Gott will, ist die andere Frage. Und auf welcher Grundlage diese dann da sind, das ist die andere Frage. Lassen wir uns jetzt im Bewusstsein, dass wir auch hier das wissen dürfen, die Nähe Gottes darf immer wieder ein Ort der Wiederherstellung sein. Ich gehe zu ihm, sage ihm, Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Ich möchte still werden vor dir und die Dinge nennen, beim Namen nennen, die mir jetzt bewusst sind. Und David hat auch mal in einem Psalmwort, in einem anderen Wort so schön gesagt, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Ich bin der Überzeugung, dass der Herr uns manche Sünden nicht aufzeigt, dass wir nicht depressiv werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir viel sündiger sind, als wir manchmal denken. Inklusive Unterlassungssünden, wo wir etwas nicht tun, was der Herr uns manchmal vor die Tür legt, sogar in den Weg stellt und wir versäumen, das oder jenes zu tun. Auch das darf wieder hergestellt werden. Ein Ort der Wiederherstellung. Ich darf wissen, ich kann jetzt wieder mit neuem Mut, mit neuer Freude meinen Weg gehen, weil ich weiß, du hast mich wiederhergestellt. Deshalb die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes ganz persönlich zu erleben. Der nächste Schritt, es ist auch ein Weg zurück zur ersten Liebe. Eine Möglichkeit, sich dessen bewusst zu sein, was eigentlich der Herr will, dass wir in einer ständigen Gegenwart leben. In einem Sendschreiben in der Offenbarung wird uns Folgendes gesagt, Offenbarung 2, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße. Das ist das, was hier der Apostel Johannes im Auftrag des Herrn eine Gemeinde mitteilt. Du hast die erste Liebe verlassen. Komm wieder zurück zur Quelle, komm zurück zu dem Herrn, dass wir auch hier erfahren dürfen, was für ein Quell der Gemeinde, Kraft Gottes damit verbunden ist, dass wir zurückkommen zu dem, was eigentlich der Ursprung unseres Handelns und Denkens ist. Ich wünsche es uns von Herzen, dass wir das ganz persönlich auch in unserem Leben erfahren dürfen. Wiederherstellung auf der einen Seite und dann die Gewissheit, dass wir zurückkommen dürfen zur ersten Liebe. Was für ein Geschenk wäre es, wenn wir so motiviert werden, in einer freudigen Art und Weise unseren Glauben zu bekennen, auch in einer Welt, die das dringend braucht. Wir sehen doch, wie weit die Menschen auch in vielen Bedrängnissen sind, auch wenn sie nach außen immer schön aussehen und lächeln bei allen möglichen Gelegenheiten, aber wenn es darum geht, einmal hinter die Kulissen zu schauen, merkt man doch, wie viel Not da ist. Und was für ein Geschenk wäre es, wenn wir als Christen hier ein Vorbild sind und ihnen Mut machen, diesem Herrn sich anzuvertrauen, um auch diese Geborgenheit und Sicherheit zu erleben. Wir merken, wir brauchen sie auch, diese Sicherheit. Und nicht nur David hat diese Sehnsucht, sondern wenn wir einmal in uns hineinhören und merken wir selber, wie wir uns danach sehnen, Sicherheit zu erleben. Wir hatten gerade wieder jetzt mit unserer Großfamilie, wir haben ja mittlerweile 15 Enkel, auch so eine gemeinsame Zeit gehabt. 10 Tage waren wir unterwegs in Dänemark. Leider mussten 2 Personen absagen wegen Krankheit. Das war ein Trauerspiel, aber gestern hatten wir dann eine Geburtstagsfeier, wo wir manches nachholen konnten, auch da. Und da habe ich so gedacht, man selber ist nur in einem Alter, wo man sagen muss, okay, die letzte Phase beginnt. Und da sitzen Kinder von nicht mal ein Jahr lang bis 17 Enkel, die noch das Leben vor sich haben. In welch eine Welt kommen sie? Von der sie noch nichts ahnen, Gott sei Dank, muss man sagen. Dass sie nicht alles sehen, wahrnehmen. Aber das zu wissen, dass wir sie abgeben dürfen, dass man diesen Sorgengeist loswerden darf in dieser Gegenwart Gottes, Herr. Danke, dass du sie in deiner Hand hältst. Dass du sie nicht einfach gehen und laufen lässt. Dass du der Herr bist, der ihnen die Kraft gibt, an dir festzuhalten und mit dir den Weg zu gehen bei allen Wirrnissen dieser Zeit, in der wir stehen. Im Psalm 134, Vers 1 heißt es: Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Davids Erfahrung hat ihn geprägt. In Gottes Haus werden meine Tische bis an den Rand gefüllt und nicht nur ein bisschen. Das zu wissen, dass wir nicht abgespeist werden mit irgendwelchen trockenen Brot, sondern mit den Segnungen Gottes. Wir zitieren sehr gerne manchmal so Bibelverse nur zu einem Teil. Ich denke da an Nehemia 8, Vers 10 zum Beispiel. Das ist auch so ein Vers, der nur oft sehr verkürzt zitiert wird. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ist ja schön, das zu wissen. Ja? Aber was steht da im Vorfeld? Esset fette Speise, also ordentliche Schnitzel. Ja? Wir können das hier ein bisschen ausmalen, lassen wir aber jetzt, weil die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gott deckt uns den Tisch, wie auch im Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ist das nicht wunderbar? Mit dieser Gewissheit, diesen Tag weiterleben zu dürfen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, eben die Zeit, die uns Gott noch auf dieser Erde schenkt. Die Sehnsucht nach Geborgenheit wird nur bei ihm gestillt. Nehmen wir das mit. Und wir dürfen diese Geborgenheit täglich, augenblicklich, zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde unseres Lebens erleben und erfahren. Wir müssen nur einen Entschluss fassen, zu ihm gehen, und ihn bitten, Herr, gib mir das, was ich brauche an Sicherheit und Geborgenheit in Zeit und Ewigkeit. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. Treuer Gott und Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir, dem lebendigen, ewigen Herrn und Heiland. Danke, dass du in ihm dein Heil vollendet hast. Und danke, Herr Jesus, dass du der Herr bist, der uns täglich die Türen öffnet, zu dir zu kommen, um den Frieden und die Geborgenheit und die Sicherheit zu holen, die du alleine nur geben kannst. Keine Macht dieser Welt, kein Versicherungsvertrag kann uns diese Sicherheit schenken, als alleine du. Lass uns das immer wieder neu bewusst werden und dass wir wissen dürfen, dass du als der allmächtige, große Herr da bist und bleibst. Amen.
Dann beten wir das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.